Ja, aber man staunt ja schon, wenn man so das Jahr nochmal Revue passieren lässt, was da alles so drin war, welche Dinge man gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt hat, was eigentlich so alles war. Die Zeit ist doch irgendwie wieder verflogen, oder? Oder liegt es nur daran, dass ich älter geworden bin? Die Älteren sagen ja immer, es geht alles so viel schneller rum. Vielleicht sind da manche noch erfahrener als ich weiß es nicht genau. Aber was war in diesem Jahr nicht alles an Dingen drin, die wir jetzt hier in der Präsentation gesehen haben? Vielleicht habt ihr auch schon ganz persönlich reflektiert. Ich vermute, wenn wir das Jahr irgendwie so einordnen müssten auf einer Skala von 1 bis 10, dann würde das Gut Deutsch natürlich eine 7 kriegen. Wir Deutschen sagen ja immer 7, wenn wir auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müssen. Wobei ich vermute, dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger, weil wenn man so insgesamt sich umhört, hat man ja das Gefühl, alle würden sagen, irgendwas stimmt nicht so richtig. Irgendwie so ganz überragend war das Jahr ja doch nicht. Irgendwie ist das so eine generelle Negativstimmung da. Und dann ist es spannend, wenn es dann so Umfragen gibt, Ende des Jahres wird das dann ja auch immer abgefragt, nicht nur, wen würden Sie am nächsten Sonntag wählen, sondern auch solche Bewertungsfragen. Und dann kommt ganz oft das Ergebnis, dass einerseits das Gesamte bewertet wird und dann heißt es, ja, insgesamt sehen eigentlich alle es gar nicht so positiv. In unserem Land ist es nicht so gut. Und dann wird aber gefragt, wie geht es Ihnen denn persönlich? Und dann sagen alle, auch eigentlich geht es mir doch gut. Und irgendwie hängen wir doch so dazwischen, zwischen diesem gesamten Meckerton, in dem wir drinstecken können und auf der anderen Seite ja auch immer noch das Denken, ja, eigentlich geht es doch. Eigentlich ist doch alles noch soweit auch in Ordnung. Sind ja so zwei Paar Schuhe, persönliche Eindrücke und das ganze Empfinden. Was hat das Jahr uns gebracht? Und irgendwie scheint es insgesamt so eine Tradition zu sein, zumindest habe ich das Gefühl, es wird immer mehr in meinem Umfeld, auf allen Social-Media-Kanälen haben Leute, die mit mir befreundet oder auch nicht befreundet sind und die da trotzdem irgendwie verbunden sind, ständig irgendwie Jahresreflexionen gemacht und jeder stellt da sein Konzept vor, ich habe mir diese Fragen gestellt und ich habe das gemacht und das ist dabei rausgekommen, vielleicht bist du auch einer von denen, der da so reflektiert, was war eigentlich im Jahr, welche Termine standen an. Vielleicht machst du das auch erst morgen, wenn man eh nicht ausgeschlafen ist, dann denkt man vielleicht nochmal anders über alles nach. Dieser Abend vom Alten hin zum Neuen. Wir wollen auch nochmal zurückschauen, nicht verklärend, sondern ehrlich. Und wir tun das mit einem Vers, es ist ja schon angeklungen, was es heute gehen soll. Die Älteren erinnern sich daran, dass es eine Jahreslosung für dieses Jahr gab. Die ist ja immer in den ersten Wochen im Jahr total modern. Dann denken alle darüber nach, was denn diese Jahreslosung ist. Man hört Land auf, Land ab, diese Lieder, die neu komponiert worden sind. Und ich glaube, mit der Jahreslosung ist das dann so ähnlich wie mit Neujahrsvorsätzen. Die ist dann auch schnell wieder in Vergessenheit geraten. Von daher dachte ich mir, so im Stile der Witwe Bolte, besonders gut ist, wenn man nochmal aufwärmt. Wir wärmen einfach die Jahreslosung nochmal auf. Die hat ja auch nächstes Jahr noch einen Wert, auch wenn es nächstes Jahr dann ja eine neue gibt. Aber es ist ja immer noch Gottes Wort. Die Jahreslosung für 2025, ich hoffe, ihr kennt sie alle noch. So, jetzt gucken wir mal. Hätten wir doch vorher die Technik nochmal getestet. Da haben. Ja, gut, das ist da. Nur hier mit der Taste will es irgendwie nicht. Naja. Dann machen wir es auf Zuruf. Prüft alles und behaltet das Gute. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Und natürlich, es ist ja eine Jahreslosung, ist dieser Vers aus dem Zusammenhang gerissen. Es gibt keine Jahreslosung, die nicht aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und deswegen bieten sich da ja auch immer wieder ganz neue Möglichkeiten, wie man die dann auslegen kann oder wie man sie verbiegen kann. Und wir versuchen trotzdem mal, was können wir denn aus dem Kontext ganz konkret für uns noch mitnehmen, vielleicht auch aus diesem Jahr, für das neue Jahr, Dinge, die uns wichtig werden können. Und das Erste ist, Hartmut, du kannst gerne weiterklicken, ist die Frage, warum prüfen? Es geht um den Kontext. Paulus schreibt diesen Vers ja nicht ohne Kontext, sondern an die Gemeinde in Thessalonich oder Thessaloniki in Griechenland. Es ist noch eine sehr junge Gemeinde, an die er schreibt. Er selbst war nur knapp 3 Wochen dort, um diese Gemeinde zu gründen. Und während dieser kurzen Zeit, 3 Wochen, ist eine Gemeinde entstanden. Während dieser kurzen Zeit ging irgendwie die Gemeinde los und gleichzeitig ist ja klar, innerhalb von 3 Wochen kann nicht alles, was für Gemeinde wichtig ist, auch geklärt werden. Nicht Raum für alle Lehren, die irgendwie noch ganz zentral sind. Was haben wir in den letzten 3 Wochen uns alles angeschaut? Ich glaube, da war nicht alles dabei, was man so braucht, wenn man über ein Leben mit Jesus nachdenkt. Und dann muss man sich ja vorstellen, das waren ja Leute, die in diese Gemeinde gekommen sind, die auch ganz unterschiedliche Hintergründe hatten. Da ist auf der einen Seite sind Menschen, die vorher in der Synagoge waren, die jüdisch geprägt waren, und zu denen kommt jetzt Paulus und erzählt denen, es gibt den Messias Jesus. Der ist da. Der ist schon gekommen. Er ist der Retter. Er ist für uns gestorben. Man muss keine anderen Dinge mehr machen. Und das hören Menschen, die es gewohnt waren, für ihren Glauben auch irgendwie zu arbeiten. Menschen, die es gewohnt waren, noch darauf zu warten, dass der Retter für Israel noch kommt. Und dann waren da genauso Menschen in der Gemeinde, die waren griechisch geprägt, aus dem griechischen Hintergrund. Und von denen war es total missverständlich oder unverständlich, wie das sein kann. Gott ist Mensch geworden. Der hat Fleisch angenommen. Und es gibt überhaupt nur einen Gott. Und die sitzen jetzt zusammen und denen gibt Paulus in 3 Wochen einiges mit. Wie soll das in den Verstand passen? So viele neue Lehren, eine überraschende Botschaft. Und wunderbar. Es läuft noch wieder weiter. Menschen haben nicht nur Beifall dazu geklatscht und die Gemeinde braucht neue Orientierung. Paulus musste die Gemeinde dann nach 3 Wochen verlassen. Die Leute waren noch da. Auch die, die die Gemeinde nicht toll fanden, die waren auch noch da. Der Widerstand wurde immer größer. Neue Lehren kamen dazu. Das war ja auch in den ersten Gemeinden ein großes Problem, dass da immer wieder Leute kamen, die gesagt haben, hey, ich habe auch noch was Neues mitgekriegt von Jesus. Eigentlich bin ich auch der Messias oder ich bin auch noch einer der Apostel. Und diese ganzen jungen Christen sind total durcheinander gewesen. Was zählt denn eigentlich? Paulus ist nicht mehr da, aber er betreut die Gemeinde dann ja noch brieflich. Wir haben ja gleich 2 Briefe an die Gemeinde in Thessalonik. Und damit hat er in den Briefen werden verschiedene größere Themen abgegrast. Im ersten Brief kommt Paulus dann am Schluss auf mehrere zentrale praktische Anweisungen für die Christen. Freude im Glauben, Dankbarkeit, anhaltendes Gebet, gebt dem Heiligen Geist Raum. Und in dem Kontext steht dann eben auch die Jahreslosung. Da geht es um prophetische Rede, eine Gabe des Geistes. Durch den Geist werden ja Dinge neu offenbart, Dinge, die an die Gemeinde weiterzugeben haben, eben prophetisch reden, mit Weisheit reden. Und das war damals natürlich noch viel wichtiger, als es für uns heutzutage ist. Wir haben Gottes Wort in vollem Umfang in der Bibel und trotzdem gibt es auch immer noch Situationen, wo vielleicht nochmal Dinge ganz besonders klar werden, die auch nochmal besonders ausgedrückt werden müssen. Aber damals war eben prophetische Rede durch Gottes Geist noch viel wichtiger, weil eben noch nicht die ganze Bibel für alle vorhanden war. Und immer wieder kamen solche prophetischen Aussagen vor und wie gesagt, aber auch Leute, die nur sagten, wir sind Propheten und wir reden jetzt im Auftrag Gottes und da war aber gar nichts Sinnvolles dabei. Und das hat die Leute durcheinander gewirbelt. Die Thessalonicher zum Beispiel ja bei der Frage, ob der jüngste Tag schon angebrochen ist, ob das Ende der Zeit schon da ist und könnte es eventuell sein, dass sie es verpasst haben. Und Paulus geht dann ja sehr ausführlich auch auf diese ganze Frage nach der Entrückung und nach dem Ende der Zeit ein. Und wahrscheinlich waren manche Leute von diesem ganzen Thema prophetische Rede so genervt, dass sie einfach ganz logisch gesagt haben, wir schieben da jetzt einen Riegel davor. Wir sagen einfach, bei uns in der Gemeinde gibt es das nicht mehr. Keine prophetische Rede mehr, dann haben wir auch keinen Ärger mehr. Paulus zeigt aber gleichzeitig, dass das Wirken in der Gemeinde so wichtig ist für die Gemeinde. Ohne das geht es gar nicht. Durch den Geist soll ja Jesus immer mehr verstanden werden. Die Gaben, die Gottes Geist gibt, sie sind so wichtig für die Gemeinde. Und es sind Gaben für einzelne Menschen, nicht weil die Leute sich das irgendwie ausgesucht haben oder weil sie sich daran ausgebildet haben, sondern weil Gott sie bestimmten Menschen zu bestimmten Zeiten für bestimmte Aufgaben gibt. Da kann ich mir nichts drauf einbilden. Es ist Gottes Gabe für mich. Und der Heilige Geist, der stellt mit den Gaben, wie die Scheinwerfer, Jesus in den Mittelpunkt und ins Licht, rückt ihn immer wieder in den Mittelpunkt hinein, damit die Gemeinde ihn eben noch mehr erkennen kann. Und Paulus sagt deswegen, löscht das also nicht aus. Das ist wichtig für die Gemeinde, das braucht ihr. Das soll in der Gemeinde Raum haben. Und dann kommt die Jahreslosung. Und leider ist bei der Übersetzung der Jahreslosung in den deutschen Übersetzungen was verloren gegangen. Nämlich ein Aber. Das steht da eigentlich noch mit da drin. Und dann macht das Ganze nämlich nochmal viel mehr Sinn, wenn es nämlich vorher heißt, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht und jetzt müsste das Aber kommen. Aber prüft alles und behaltet das Gute. Oder prüft aber alles und behaltet das Gute, je nachdem, wie wir das dann sinnvoll sortieren würden. Die Prüfung bezieht sich also zuerst auf die Lehren, die in der Gemeinde weitergegeben werden. Es geht darum, dass Christen fähig werden, das Gehörte zu überprüfen und dann auch zu sagen, ja, ich nehme das für mein Leben an. Oder zu sagen, das passt aber überhaupt nicht zu Gottes Wort, deswegen nehmen wir es eben nicht an. Nicht alles ist gut, nicht alles ist hilfreich, nicht alles kommt von Gott. Und so ist die Frage, ja, was ist denn eigentlich der Maßstab, wie prüfen? Es ist ja manchmal wirklich schwierig, was kommt eigentlich von Gott und was nicht. Die Unterscheidung zu treffen, ist das mein eigener Eindruck, meine eigenen Gedanken oder ist das was, was Gott mir jetzt wichtig gemacht hat? Das geht ja manchmal ganz arg durcheinander. Und was sage ich denn zu jemandem, der zu mir kommt und sagt, Gott hat mir klar gemacht, dass... Ist ja unter Christen ein total beliebter Anmachspruch, zu einem anderen hinzugehen und zu sagen, Gott hat mir klar gemacht, ich soll dich heiraten. Ich wäre an so einem Moment immer skeptisch, nur mal so am Rande bemerkt, ob das wirklich so sinnvoll ist und ob das dann tragfähig ist. Wie schnell verwechsel ich das, was ich gerne hätte, mit Gottes Willen? Meine Wünsche klingen doch eigentlich so gut. Wenn ich lang genug darüber nachdenke, dann springt mich das doch auch irgendwie aus der Bibel an. Gott will das doch anscheinend auch. Ist so ein bisschen wie mit den Algorithmen im Internet. Wenn ich anfange, irgendein Thema zu suchen, dann kriege ich plötzlich ja immer nur noch Inhalte zu diesem Thema. Und wenn ich eine bestimmte Meinung folge oder vielleicht auch Leute aus einem bestimmten Meinungsspektrum denen hinterhergehe, kriege ich plötzlich auch nur noch Nachrichten und Meinungen und Thesen aus dieser thematischen Ecke. Das ist super. Plötzlich habe ich das Gefühl, ich bin in der Mehrheitsmeinung. Alle denken doch so wie ich. Es ist aber halt nicht alles, sondern es gibt anscheinend noch einen breiteren Korridor und es lohnt sich, nochmal einen Schritt zurückzugehen und bewusst auch mal was anderes sich anzuschauen. Bewusst auch mal dann vielleicht nochmal außerhalb der eigenen Blase zu gucken und sich immer bewusst zu sein, Google speichert alles. Das ist wie jüngstes Gericht, es ist alles schon klar. Die wissen schon alles über dich und die merken sich alles ganz genau. Und dann kommen ja selbst so verrückte Sachen zustande, dass man manchmal sich die Frage stellt, ich habe nur über was nachgedacht und morgen schlägt mir das schon vor. So ist der Algorithmus manchmal auch. Wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung. Aber Paulus denkt über Ähnliches nach, ohne dass es Internet damals schon gab. Diese Gefahr. Er warnt ja auch deshalb vor dem Bösen, das ist dann ja der Vers nach der Jahreslosung, meidet das Böse in jeder Gestalt. Denn das soll gemieden werden. Das, was eben nicht gut ist, das, was nicht hilfreich ist, davon soll man sich trennen. Beziehungsweise das soll geprüft werden, was ist denn das Gute und was ist das Böse. Raum dafür, dass die Gemeinde durch den Geist Gottes gestaltet und geleitet wird, eben keinen Riegel davor schieben. Und das ist ja auch unser Anliegen hier in der Gemeinde, dass wir da Klarheit haben. In der Gemeindeleitung, wir beten darum, dass Gott uns Weisheit schenkt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen nächsten Schritte zu gehen. Und ich hoffe, dass ihr auch mit dafür betet, dass wir nicht nur in dem kleinen Kreis dafür beten, sondern dass dafür mitgebetet wird, dass wir die richtigen Dinge erkennen. Auch das erkennen, was ist dran in 2026, was ist dran darüber hinaus. Es ist so zentral. Aber eben nicht jeder Eindruck, den ich habe, ist eben auch gleich gut. Und es geht dabei ja nicht um richtig oder falsch, sondern um gut oder böse. Paulus schreibt nicht richtig oder falsch. Es kann ja sogar sein, dass was grundsätzlich richtig ist, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt eben gerade nicht gut. Es ist einfach gerade nicht dran. Es passt einfach gerade nicht. Und deswegen muss klar geprüft werden. Und wir müssen zunächst genau prüfen, denn wir sind Menschen. Und wir sind Menschen, die zuallererst um sich selbst drehen, die auf ihr eigenes Ding schauen, auf die eigenen Gedanken, die zentral nehmen. Und uns muss klar sein, dass nicht nur Gott mit uns redet, sondern dass eben auch Gottes Gegenspieler Satan mit uns redet. Und das Tückische ist, dass er ja manchmal auch Gottes Worte gebraucht. Vielleicht ein bisschen verändert, an kleinen Punkten. Aber schon ganz am Anfang hat er ja so Adam und Eva aufs Glatteis geführt. Einfach nur was von Gott mal in eine Frage gepackt. Und schon waren die verunsichert. Oder dann später, als der Sündenfall nochmal neu aufgerollt wird und Satan Jesus versucht, dann macht er das ja genauso. Steht mit Jesus da auf den Zinnen des Tempels und sagt dann, es heißt doch, der Herr wird seine Engel schicken und dich tragen. Es ist Gottes Wort. Aber aus dem Kontext gerissen und falsch gebraucht. Und Jesus widerlegt das dann auch mit Gottes Wort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es kommt also vor, dass wir falsche Worte mitbekommen. Es kommt auch vor, dass wir uns selber irren. Und irren können wir uns alle, da ist keiner vorgefeit. Ich kann mich als Pastor irren. Ich bin ein Mensch. Große Theologen können sich irren, haben sich in der Zeit auch geirrt. Wie viele große Theologen haben berechnet, wann Jesus wiederkommen soll? Die sind gestorben. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Jeder Christ kann sich irren. Wir alle sind Menschen. Und wir leben nicht immer zunächst nach dem Guten, sondern zunächst nach dem, was wir uns wünschen und was wir uns vorstellen. Deshalb braucht es die Prüfung. Wir leben ja hier in einem Ort oder in einer Region mit sehr kalkhaltigem Wasser. Vielleicht habt ihr damit auch zu kämpfen, diese Herausforderung. Wir haben bei uns eine nicht sehr günstige Kombination in der Küche. Wir haben kalkhaltiges Wasser in der Leitung und dann haben wir einen Wasserkocher mit Glastank. Den kannst du entkalken. Und spätestens nach der zweiten Tasse Tee oder der zweiten Wärmflasche sieht das Ding so aus, als wäre überhaupt nichts passiert. Und deswegen haben wir uns jetzt vor einiger Zeit entschlossen, uns hier sowas zuzulegen. Ich kenne das auch aus manchen Haushalten aus anderen Kontexten. Ein schöner Wasserfilter, ich sage jetzt nicht die Marke, sonst heißt es hinterher, es wäre Schleichwerbung gewesen. Das ist ja super praktisch. Ich gieße da oben das Wasser rein, dann läuft das durch und seitdem wir das benutzen, mussten wir unseren Wasserkocher nicht mehr entkalken. Also ganz praktisch. Der Filter filtert Kalk heraus, den Schmutz aus dem Wasser und das gute Wasser sammelt sich sozusagen dann unten im Tank. Letztendlich ist dieser Wasserfilter die Jahreslosung. Prüft alles und das Gute behaltet und gießt es euch ein und trinkt davon. So ähnlich würde Paulus sich das auch wünschen, nur mit dem Unterschied, dass er sagt, ihr braucht nicht so einen Wasserfilter für euer Leben, sondern der Filter, den ihr habt, der sieht ein bisschen anders aus. Der ist vielleicht schwarz oder bunt, je nach Übersetzung, je nach Ausgabe, ist es Gottes Wort. Denn hier bekommen wir ja alles an die Hand gelegt, mit dem wir prüfen können. Hier kriegen wir alles mit, um unser Leben zu kontrollieren. Und natürlich gibt es nicht für jede Situation ganz konkret ein Wort Gottes. Es wäre ja manchmal auch ganz schön, wenn das so gehen würde. Und es gibt Leute, die haben das schon genauso erlebt. Ein Kommilitone von mir mit seiner Frau, als sie überlegt haben, wann es Zeit ist für das zweite Kind, haben sie die Losung aufgeschlagen. In der Losung stand, Kinder sind eine Gabe Gottes. Das war für sie ein klarer Befehl. Es könnte aber auch ganz anders aussehen, wie das funktioniert. Und das ganz anders auch anzugehen, du schlägst die Bibel auf und dann ist da irgendwie keine Ahnung. Die Arche war innen und außen mit Pech bestrichen. Was heißt denn das jetzt? Was machst du damit? Oder gibt dann ja so ganz negative Beispiele davon, wie irgendwo man dann in der Bibel auf ganz schiefe Bahn kommen könnte, weil man einfach aus dem Kontext das da rausreißt. Nicht jeder Vers ist automatisch so horoskopartig anzuwenden und trotzdem ist es gut, sich vielleicht auch einzelne Verse dann anzuschauen, auch heute Abend zu sagen, ich nehme mir einen Vers für das neue Jahr mit, den mal so als Motto darüber zu stellen, ohne dass das jetzt heißt, es trifft dann vielleicht alles ganz genau ein und nicht jeder Vers sagt einem ja auch was. Und vielleicht vergesse ich den auch irgendwann und dann fällt es mir wann anders wieder ein, was das für mich bedeuten könnte. Das Gute ist aber, je mehr wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, je geschulter unsere Ohren, also nicht die hier, sondern eigentlich die inneren Ohren, auch dafür werden, was Gottes Wort ist, wie er mit uns spricht, was sein Will, was seine Vorstellung ist, umso genauer wissen wir, was das Gute ist. Je besser wir Gottes Stimme kennen, umso besser können wir auch erkennen, wie er spricht. Und dann geht es nicht darum zu sagen, ich muss jetzt seine Stimmlage genau erkennen, ob er jetzt höher oder tiefer redet, sondern es geht um den Inhalt, dass wir genau wissen, was Gott von uns fordert. Denn das, was oftmals nicht zum Guten führt, das klingt nur teilweise so, wie es ist. Also solche Aussagen wie, wo Liebe ist, ist alles gut. Oder so, kann denn Liebe Sünde sein? Das klingt toll. Es ist aber nicht das, was Gottes Wort uns sagt. Denn auch da, wo Liebe ist, kann sehr wohl auch Sünde sein. Die Bibel ist also mein Maßstab für die Prüfung, unser Filter für das Leben, was Gott von uns fordert, was er sich vorstellt. Da schreibt er das ja auch, wie menschliches Leben aussehen soll. Und er hat sich das ja gut gedacht, so wie miteinander aussehen soll, wie die Beziehung zu ihm aussehen soll. Er hat sich das gut gedacht. Dass das nicht funktioniert, liegt ja auch daran, was wir daraus machen, wie wir miteinander umgehen und eben wieder an unserem Herz, was uns zunächst mal in den Mittelpunkt stellt. Wenn ich irgendeine Meinung höre, wenn ich irgendetwas Neues höre, dann muss ich ehrlich mit dem Wort Gottes abgleichen, ob das passt. Ob das wirklich mit dem übereinstimmt, was Gott von mir fordert. Und es ist gut, dass es eine externe Prüfung gibt. Denn nicht alles, was mir gefällt, ist zwangsläufig auch gut. Also nicht alles, was neu ist, ist automatisch gut. Genauso ist aber auch nicht alles, was Tradition ist oder was alt ist, automatisch gut, nur weil es alt ist. Das kann man nicht daran festmachen. Gut ist das, was Gott in der richtigen Situation fordert. Das Gute erkennen durch an die Bibel gebundene Prüfung. Und das eben auch am besten im Miteinander in der Gemeinde. Paulus schreibt es ja hier auch nicht nur an einzelne Ausgewählte von dem Gemeindetüff, sondern er schreibt das an die ganze Gemeinde in Thessaloniki. Sie alle sollen miteinander das prüfen, was sie hören. Prüft miteinander und dann eben auch helft euch gegenseitig, betet füreinander. Und dann ist die Frage, wozu prüfen? Ja, das Gute behalten. Vielleicht ist heute Abend für dich auch so ein Prüfabend oder jetzt eben so eine ganze Prüfzeit. Man weiß ja eh nicht, was für ein Tag ist. Ja, Silvester, aber ob das jetzt ein Mittwoch ist oder vielleicht irgendwie auch ein Samstag oder ein Sonntag oder keine Ahnung, wir haben das ja vergessen. Erst, glaube ich, so nächste Woche sind wir wieder in dem normalen Turnus drin. Dieser Übergang vom Alten zum Neuen. Wie vieles haben wir in diesem Jahr gehört? Wie vieles haben wir gesehen? Wie vieles haben wir gelesen? Was ist alles passiert in diesem Jahr? In der Gemeinde, in unserem Land, in deinem Leben ganz persönlich. Und auch hier ist die Prüfung gefragt, uns zu überlegen, ja, was davon war für mich denn wichtig in diesem Jahr? Was möchte ich daraus lernen? Wie gehe ich damit um? Und auch hier braucht es einen Maßstab. Wie viele Meinungen prasseln täglich auf uns ein, die wir lesen in Zeitungen, im Internet, die wir hören in den Nachrichten, im Radio, im Fernsehen, wo auch immer, in Gesprächen, im Miteinander? Wie gehen wir mit den Sachen um, die wir da hören? Ich glaube, es ist eine wichtige Frage bei dem, was wir konsumieren den ganzen Tag, uns zu fragen, bringt mich das eigentlich näher hin zu Jesus? Ist es wirklich für meinen Glauben hilfreich, was ich da eigentlich mache? Hilft es meinem Glauben, damit weiterzugehen? Natürlich ist es gut, dass wir informiert sind. Wir sollen ja nicht blind durch diese Welt laufen. Wir sollen uns informieren, was um uns herum passiert, damit wir auch konkreter für Situationen beten können, damit wir für die Verantwortungsträger in unserem Land beten können, wie es die Bibel auch von uns fordert. Aber ist ständiges Kreisen um Nachrichten und irgendwelche Meinungen, das Aufregen über die Situation, ist das das, was Jesus von uns fordert? Nimmt das nicht vielleicht den Raum ein, den die Beziehung mit Jesus eigentlich haben sollte? Ich stelle mir immer wieder die Frage und ich finde es ernüchternd, wenn ich ehrlich darauf antworte. Wie viel Zeit verbringe ich damit, Nachrichten zu lesen? Und wie viel Zeit verbringe ich in der Bibel, mit der Bibel, im Gebet, um die Beziehung mit Gott zu pflegen? Vielleicht standen im alten Jahr oder vielleicht stehen aber auch im neuen Jahr ganz anderer Themenbereich Veränderungen in deinem beruflichen Umfeld an. Auch hier ist die Frage, ja Herr, was willst du eigentlich da von mir? Was ist da eigentlich wichtig? Ist es mehr Geld, was vielleicht eine neue Jobperspektive mir bietet, irgendeine Beförderung oder sowas? Ist das das, was alles zählt? Oder ist die neue Aufgabe, die auf mich wartet, vielleicht so überbordend, dass überhaupt gar keine Zeit mehr dazu ist, mit Jesus zu leben? Oder vielleicht bist du jetzt freigesetzt und musst gar nicht mehr auf die Arbeit gehen. Aber ja, auch da die Frage im Sinne von Jesus, wie setze ich denn diese Zeit jetzt sinnvoll ein, die ich da habe? Das Vogelhäuschen bauen alles? Oder könnte ich das auch noch anders sinnvoll nutzen? Zu seiner Ehre, für ihn zu nutzen. Und nein, es heißt nicht, dass ihr die ganze Zeit, wenn ihr sonst nicht wisst, was ihr machen müsst, mich hier im Gemeindehaus besuchen müsst. Also ich freue mich über jeden, der kommt. Das ist nicht das, was es heißen soll. Aber einfach mal zu überlegen, wie kann man denn Zeit sinnvoll nutzen? Auch das ist möglich. Vielleicht bist du im vergangenen Jahr auch mit Dingen konfrontiert worden, die kanntest du schon länger, weil sie dir eigentlich dein ganzes Leben über schon begegnet sind. Vielleicht haben das deine Eltern schon zu dir gesagt oder deine Geschwister, deine Freunde. Immer so diese Aussagen, die sich tief eingebrannt haben und die wurden vielleicht dieses Jahr nochmal ganz neu hervorgeholt durch irgendwelche Kommentare. Solche Aussagen wie, du schaffst das nicht. Du hast schon immer versagt im Leben. Du bist nicht wertvoll. Hier gibt uns Gottes Wort eine andere Perspektive. Auch dann, wenn wir vielleicht wirklich gescheitert sind, denn da ist ja Gottes Wort auch ehrlich. Gegenüber Gott sind wir alle gescheitert. Und trotzdem schenkt er uns seine Liebe. Wir haben ja letzte Woche drüber nachgedacht, Weihnachten ist noch gar nicht so lange her. Gott beschenkt uns überreich. Vor ihm sind wir auf der einen Seite Sünder und Gescheiterte, aber eben ja auch Geliebte. So viel gibt er für uns, dass Jesus kommt. So wertvoll sind wir für ihn. Jesus stirbt für dich und für mich, so sehr sind wir geliebt. Und das gibt uns einen neuen Wert. Einen Wert, der nicht von unserer Leistung abhängt. Ja, was nehmen wir mit aus diesem Jahr? Was nimmst du mit aus dem alten Jahr? Was möchtest du lieber vielleicht auch ganz bewusst in 2025 zurücklassen? Vielleicht hast du manches Schwieriges erlebt in diesem Jahr. Vielleicht aber auch Begegnungen, Erlebnisse, Erfahrungen, Gespräche, wo du gemerkt hast, hier ist was vorbereitet gewesen. Da sind Situationen so gekommen, das hätte ich so gar nicht planen können. Das ist ganz anders, als ich es mir gedacht habe. Da muss Gott am Berg gewesen sein. Und vielleicht hast du sowas erlebt. Und das sind doch Ermutigungen auch für das neue Jahr. Zu sagen, ja, Gott ist auch in 2026 noch genauso mit dabei. Der Gott, der im alten Jahr gehandelt hat, ist auch der, der im neuen Jahr schon handelt. Er geht mit uns über diese Schwelle hinüber. Er wird uns nicht verlassen. Ja, Menschen verändern sich. Und ich glaube, wenn wir nächstes Jahr, Ende des Jahres zusammen sind, dann werden wir das alle festgestellt haben. Wir haben uns nächstes Jahr verändert. Wir sehen dann vielleicht anders aus. Wir haben irgendwas anders gemacht. Vielleicht ist es auch nur, dass wir eine andere Klamotte haben oder so. Aber wir verändern uns. Ja, und wir irren uns auch. Und vielleicht erleben wir das auch im nächsten Jahr. Ja, wir haben uns geirrt. Oder vielleicht fallen dir jetzt Punkte auf, dass du denkst, was habe ich mir letztes Jahr eigentlich vorgenommen und wie habe ich gedacht, dass ich in 2025 durch das Jahr kommen werde. Und dann merkt man auch da, ich habe mich geirrt. Aber das Gute ist, Gott irrt sich nicht. Und er verändert sich auch nicht. Er bleibt immer noch der Gleiche. Er ist das feste Fundament, auf dem wir stehen und mit dem, auf dem wir mutig ins neue Jahr gehen können. Und vielleicht ist gerade auch jetzt der Übergang ins neue Jahr nochmal so ein Moment, wo du auch ehrlich sein kannst. Ehrlich sagen kannst im Gespräch mit Jesus, Jesus, ich habe dir nicht den Raum gegeben in diesem Jahr, den du eigentlich hättest haben sollen. Ich wollte es eigentlich, aber es ist nicht passiert. Ich habe das Geschenk deiner Liebe nicht so angenommen und ausgepackt, wie du dir das gewünscht hast und wie du dir das gedacht hast. Dann ist vielleicht heute auch genau der Moment zu sagen, und dann lege ich mein Leben Jesus nochmal ganz neu hin. Dann gehe ich nochmal ganz bewusst diesen Schritt und sage ihm, jetzt sind 365 Tage liegen vor mir, Jesus, und ich bitte dich darum, gib du in diesem Jahr, in meinem Leben, für mein Leben die Richtung vor. Ich will nicht bestimmen, sondern du darfst bestimmen. Und du sollst der Herr im Leben sein, nicht nur in den nächsten 365 Tagen, sondern im Rest meines Lebens, wie lange es auch noch dauert. Leg das alte Jahr mit dem, was dir vielleicht aufgefallen ist, wo du sagst, das sind auch Dinge, die würde ich lieber losgeben. Leg sie in seine Hand zurück. damit du offen bist, auch Neues von ihm in die Hand zu bekommen und neu starten zu können. Wir gehen in ein neues Jahr, vielleicht mit gemischten Gefühlen, aber das Gute ist, Jesus geht mit uns. Er ändert sich nicht. Er hat es versprochen, an jedem Tag bei uns zu sein. Und wenn wir das Gute behalten wollen, dann ist bei Jesus der Anfang. Er ist der wahre Gute. Und den sollten wir auf jeden Fall aus diesem Jahr mitnehmen. Jesus ist die Orientierung, der Maßstab bei all dem, was kommen wird. Gehen wir mit ihm ins neue Jahr, auf dem Fundament, mit Jesus, der uns trägt, auch im neuen Jahr. Lass uns beten. Jesus, und wir danken dir dafür, dass wir dieses Jahr mit dir erleben durften und dass wir dein gutes Wort haben für unser Leben. Dass du durch dein Wort zu uns redest und dass wir Orientierung finden können, auch gerade in dem ganzen Konzert der Meinungen, die auf uns einströmen, all die Dinge, die wir hören, was gesagt wird, und dass wir in all dem deine Stimme hören können, die zu uns spricht, die sehr ehrlich ist, die uns zeigt, dass wir ja nicht so perfekt sind, wie wir es uns wünschen, die uns aber genauso auch zeigt, dass wir immer noch mehr geliebt sind, als wir zu hoffen gewagt haben. Danke, dass wir mit dir ins neue Jahr hineingehen können. Ja, du weißt, mit welchen Gefühlen wir diesen Jahreswechsel jetzt angehen. Du kennst das, was im vergangenen Jahr war. Die schönen Momente, die uns gefreut haben, aber auch die tiefen Momente, die Sorgen, die Ängste, die Trauer, die Zweifel, die wir hatten, das Unverständnis. Herr, du stehst trotz all dem an unserer Seite. Du hast uns nicht alleine gelassen. Du warst da und gehst mit uns jetzt auch in das neue Jahr. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns offen machst für dich und dass wir bereit sind, von dir die Orientierung auch für das neue Jahr zu bekommen. Bei all dem, was auf uns wartet. Wir wissen es noch nicht. Aber du kennst das Jahr schon, jeden einzelnen Tag, jede Minute, jede Sekunde. Es ist nichts vor dir verborgen. Wir legen das Alte in deine Hand und beten auch darum, Herr, dass du das abschließt, was wir nicht abschließen konnten. Mach du unsere Hände offen für dich und schenk uns einen wachen Blick und wachen Verstand und den Mut an deiner Hand, in das neue Jahr zu gehen, das Gute zu behalten. Und dass wir uns darauf freuen können, dich auch im neuen Jahr zu erleben und zu sehen, in unserem Leben und in dieser Welt. Danke, dass wir auf dem festen Fundament, auf dem sicheren Grund stehen, dass du uns liebst, dass du uns vergibst und immer wieder mit offenen Armen dastehst. Wir dürfen zu dir zurückkommen und niemand und nichts wird uns aus deiner Hand reißen. Amen.